SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Katrin Aue. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Hitze und die Dürre haben auch diese Woche wieder geprägt, waren prominent auch in der Berichterstattung. Da wurde konstatiert, das ist Klimawandel zum Anfassen oder die Hitze nur ein Vorgeschmack.
Für Forscher ist dieser Sommer 2018 ein weiterer Hinweis darauf, dass der auch von Menschenhand gemachte Klimawandel selbst bei ernsthaftem Bemühen nur noch schwer aufzuhalten ist.
Das Weltklima könne komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Und das sogar für den Fall, dass das Pariser Klimaschutzabkommen vollständig umgesetzt wird, wonach es ja absolut nicht aussieht.
Der Klimawandel hat es also in die Medien geschafft, so wie es sonst üblicherweise nur einmal im Jahr während der Weltklimakonferenz geschieht. Für Wissenschaftsjournalisten mit dem Fokus Klimawandel ist das natürlich gut. Sie können ihre Themen platzieren, Themen, die es sonst nicht ganz so leicht haben in den Redaktionen wie, sagen wir, derzeit Flüchtlingsthemen. Ich habe vor der Sendung mit Benjamin von Brackel gesprochen. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Online-Publikation klimareporter.de. Ich habe ihn gefragt, was er gedacht hat, als er gesehen hat, dass derzeit so ziemlich alle großen Publikationen mit den Gefahren des Klimawandels aufmachen. Guten Morgen, Deutschland, aufgewacht?
Wenn man seit Jahren jeden Tag über den Klimawandel berichtet, wie wir es tun, dann kommt einem tatsächlich dieser Gedanke. Also der Klimawandel zeigt sich ja nicht erst seit gestern, aber so funktioniert einfach die Psyche des Menschen. Erst wenn der Klimawandel sichtbar wird, wird einem richtig bewusst, Hilfe, da passiert gerade etwas.
Was denken Sie denn, wie nachhaltig ist dieses neue Interesse der Redaktionen am Klimawandel, zumindest erstmal hier in Deutschland?
Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Einige Zeit wird das vielleicht noch anhalten, aber dann werden wieder andere Themen dominieren. Die Medien berichten eben in Intervallen, also immer dann stark über den Klimawandel, wenn Extremwetter auftauchen oder wenn die nächste Klimakonferenz ansteht. Das hat natürlich auch zu tun mit der Aufmerksamkeitsschwelle der Leser. Da darf man den Redaktionen vielleicht auch nicht zu sehr einen Strick draus drehen.
Warum hat es der Klimawandel als Thema eigentlich so schwer, zum Beispiel im Vergleich zum Top-Thema Flüchtling oder Asylpolitik?
Der Klimawandel ist eben noch sehr abstrakt, also zumindest in Deutschland. Hierzulande haben wir noch das Glück, relativ geringe Auswirkungen zu spüren. Viele Deutsche, denke ich mal, freuen sich wahrscheinlich auch über den Sommer oder die mediterranen Bedingungen, die gerade herrschen. Und im Zweifelsfall kaufen die Deutschen dann einfach eine Klimaanlage.
Inwieweit war es denn in den letzten Jahren, wo es immer mehr klimaskeptische Kommentare gab, inwieweit wurde es für Sie schwerer, über das Thema zu berichten?
Es wurde eigentlich nicht wirklich schwieriger, muss ich sagen. Das Interesse ist nach wie vor da, auch wenn andere Themen, Migration zum Beispiel, dominieren. Was ich natürlich bemerke, ist, dass Positionen der AfD jetzt auch in die politische Debatte eindringen. Also Positionen der AfD zum Klimawandel sind zum Beispiel, den Klimawandel gibt es nicht oder der Klimawandel ist vielleicht ganz gut für uns. Und solche Positionen finden sich inzwischen sogar auch in der CDU.
Spüren Sie denn einen zunehmenden Einfluss von Klimawandelleugnern auch hier in Deutschland auf die Berichterstattung?
Ja, auf die Berichterstattung. Man muss sagen, man muss wieder von vorne anfangen, Dinge zu erklären, wo man vorher gedacht hatte, okay, die seien jetzt abgehakt. Grundlagen des Klimawandels, wie funktioniert der Klimawandel? Da muss man wieder von vorne ansetzen und das nochmal aufrollen.
Was können denn Klima- und Umweltjournalisten tun, um ihre Themen auch demnächst wieder vorne auf die Agenda zu kriegen, selbst wenn die Dürre, die Hitzewelle in Deutschland vorbei ist?
Die Herausforderung, die es auch für uns ist, ist, den Klimawandel immer mit der Lebenswelt der Menschen zu verknüpfen. Also sozusagen vom Abstrakten ins Konkrete zu holen und Fragen zu stellen, wie beeinflusst uns der Klimawandel, wie zeigt er sich in Extremwetterereignissen oder auch ganz einfach, wie wollen wir leben? Genau, das gelingt uns nicht immer, aber daran arbeiten wir.
Sagt Benjamin von Brackel, der stellvertretende Chefredakteur von klimareporter.de. Besten Dank. In Spanien gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie in Deutschland oder anderswo. Stattdessen einen steuerfinanzierten Sender RTVE, Radio Televisión Española. Der Sender hatte jahrelang das Image, eher regierungsfreundlich zu berichten. Der neue spanische Regierungschef Sanchez will das jetzt ändern. Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat er dafür gesorgt, dass RTVE eine neue Präsidentin bekommt, und zwar eine Journalistin ohne Parteibuch. Über die Hoffnung auf unabhängige Berichterstattung in Spanien berichtet Oliver Neuroth.
Rosa Maria Mateo ist in einem Alter, in dem die meisten Menschen eher wenig Tatendrang haben. Die 76-Jährige will aber keine klassische Rentnerin sein, sondern den spanischen Rundfunk komplett umkrempeln. In der Antrittsrede nach ihrer Wahl als Präsidentin Ende Juli formulierte sie es so:
Vamos a perseguir un sueño.
Wir versuchen, ein Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wir wollen einen staatlichen Rundfunk erschaffen, der pluralistisch und unabhängig ist. So sieht es das Gesetz vor. Aber wir tun es vor allem aus Überzeugung. Die neue spanische Regierung ist davon überzeugt, dass Rosa María Mateo die richtige Besetzung ist, um den Umbauprozess von Radio Televisión Española zu leiten. Ministerpräsident Sánchez drückt es so aus. Es endet ein schwarzes Kapitel. Wir haben die Hoffnung, dass eine Institution, die der gesamten Gesellschaft gehört, ihr verloren gegangenes Prestige wiedergewinnt. Das schwarze Kapitel, wie der Regierungschef sagt, begann im Jahr 2012. Die damals konservative Regierung änderte die Regeln für die Wahl eines neuen RTVE-Präsidenten. War bis dahin eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig, um einen Kandidaten durchzubekommen, reichte nun die einfache Mehrheit aus. Das hieß, die Regierungspartei PP, damals mit absoluter Mehrheit an Parlamentssitzen ausgestattet, konnte eigenmächtig über die Spitze des Senders entscheiden. Und das tat sie auch. Bis Ende Juli leitete José Antonio Sánchez Radio Televisión Española, ein Journalist, der nicht verheimlichte, welcher Partei er nahesteht. Zum Beispiel in der Sitzung eines Parlamentsausschusses 2015, als ihn ein Abgeordneter einer Linkspartei ansprach. Ich wähle PP. Ich habe noch nie in meinem Leben Ihre linke Partei gewählt und werde es auch nie tun, wie viele Millionen Spanier auch. Ich werde weiterhin die PP wählen. Mit diesem Satz hat er klargemacht, dass die Unabhängigkeit des Senders erloschen war. Meint Alejandro Caballero, der Vorsitzende des Redakteursausschusses von RTVE, einem unabhängigen Kontrollgremium. Er kann etliche Beispiele für Fälle aufzählen, in denen die Regierung Einfluss auf das Programm des Senders nahm. Am deutlichsten habe sich das am 1. Oktober 2017 gezeigt, sagt Alejandro, dem Tag des illegalen Unabhängigkeitsreferendums der katalanischen Regionalregierung. Als spanische Polizisten vor einzelnen Abstimmungslokalen auf Katalan einprügelten, die sich ihnen in den Weg gestellt hatten. Ich weiß nicht, ob es direkte Anweisungen waren, aber es passte zur Philosophie der konservativen Zentralregierung. Kein zusätzliches Kamerateam wurde nach Katalonien geschickt, um über die Vorgänge zu berichten. Als hätte man vorher nicht gewusst, dass an diesem Tag etwas Außergewöhnliches passieren könnte. Aber genau das wussten wir doch alle. Also habe RTVE an diesem Tag nur oberflächlich über die Ereignisse in Katalonien berichtet, sagt Alejandro, nicht in dem Maße, wie es die Verantwortung des Senders gewesen wäre. Damit so etwas nicht noch einmal passiert, hat die neue Präsidentin Rosa María Mateo als eine ihrer ersten Amtshandlungen den Nachrichtenchef ausgetauscht. Dass keine leichte Aufgabe vor ihr liegt, dessen ist sie sich bewusst. Aber sie ist zuversichtlich. Ihre Antrittsrede endete mit den Worten: Hoffentlich wird der Traum eines unabhängigen Rundfunks Wirklichkeit und hält für immer.
Ojalá que esta vez el sueño dure para siempre. Muchas gracias.
Haben Smartphone, Tablets und Co. bei Kindern, klassischen Medien wie Zeitschriften, Comics und Hörbüchern den Rang abgelaufen? Weit gefehlt. Digitale Nerds bilden auch bei den Kindern von heute eher die Ausnahme. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Ausgabe der Kindermedienstudie, an der 6 Verlage, darunter auch Spiegel, Gruner und Jahr und Panini, beteiligt waren. In dieser repräsentativen Untersuchung wird der Medienkonsum und das Freizeitverhalten von 4- bis 13-jährigen Kindern in Deutschland unter die Lupe genommen. Günther Herkel.
Ja, die Jugend von heute. Den ganzen Tag daddelt sie herum an ihren Handys und Tablets. Es wird gechattet und gewhatsappt, was das Zeug hält. Konzentriertes Lesen, gar in Holzmedien wie Zeitschriften, Fehlanzeige. So das gängige Vorurteil. Aber trifft das wirklich zu? Gerd Brühne, Chef der sogenannten Community of Interest Wissen bei Gruner und Jahr.
Ich kann nur sagen, das sind Fake News und gut, dass unsere Studie halt diese falsche Vorstellung halt ausräumen kann. Es ist in der Tat so, dass die digitalen Medien natürlich stark genutzt werden, aber die analogen Medien halt, die klassischen Medien halt spielen weiterhin eine große Rolle, auch Print. Aber auch das klassische lineare Fernsehen hat nach wie vor ungebrochen eine große Anziehungskraft.
Kinder sind sowohl als auch analog und digital. Aber sie schaffen es teilweise ganz gut, beide Welten voneinander zu trennen. Da wird auch schon mal das Handy zur Seite gelegt, wenn sich allzu viele WhatsApp-Nachrichten stauen, und bewusst zur Lieblingszeitschrift gegriffen. Das hängt natürlich auch vom sozialen Milieu ab, in dem sich die Kids bewegen. Jeder zweite 9-Jährige besitzt bereits ein Handy und bei den 13-Jährigen kommt kaum noch einer ohne aus. Malte Rieken, verantwortlich für das Zeitschriftengeschäft des Zeitverlags.
die haben in der Regel Smartphones, die bewegen sich im digitalen Bereich, die spielen auch Spiele digital und trotzdem lesen sie viel. Also dieses Multitasking-Thema ist tatsächlich Realität und auch gerade in den besser ausgestatteten Haushalten, wenn es einen bildungsbürgerlichen Hintergrund gibt, managen das die Familien auch ganz gut, dass die Kinder sozusagen eine Parallelität hinbekommen.
Wenn 6 Großverlage mit einschlägiger Kindermedienerfahrung eine solche Untersuchung vorlegen, liegt der Fokus verständlicherweise auf dem Leseverhalten und den Vorlieben der Kids. Die fallen natürlich bei den ganz Jungen und den fast schon Jugendlichen sehr unterschiedlich aus. Populärstes Printprodukt mit mehr als 500.000 Lesern ist ein Klassiker, Disneys lustiges Taschenbuch. 4- bis 5-jährige Mädchen verschlingen vorzugsweise Prinzessin Lillifee. Jungs stehen in diesem Alter mehr auf Benjamin Blümchen. Ältere Mädchen steigen auf Wendy um. Jungs bevorzugen zwischen 6 und 13 das Fußballmagazin Just Kick It.
Ob das Fantasiewelten sind oder eben spannende Geschichten aus der Welt, Wissensgeschichten, ist eigentlich unerheblich. Aber Kinder widmen sich dem dann sozusagen mit Hingabe und mit Konzentration. Und das ist sicherlich dann auch mal sozusagen der Kontrast dann zur digitalen Nutzung, wo sehr, sehr viele Reize auf das Kind einprasseln.
Renommierte Verlage wie Spiegel, Zeit oder Gruner und Jahr versuchen schon seit längerem, mit speziellen Kindertiteln die erwachsenen Leser von morgen für Print zu begeistern und sind dabei durchaus erfolgreich. Pionier Gruner und Jahr hat aus dem 1996 gestarteten Geolino längst eine ganze Linie entwickelt, mit Blättern wie Geo Mini, Geolino Extra und Geolino Zeitreise. Später folgten der Spiegelverlag mit Dein Spiegel und der Zeitverlag mit Zeit Leo. Verlagsmanager Malte Ricken.
Es ist bei Kindern wirklich so, dass Kinder eine extrem hohe Wertschätzung für Print haben, für Papier, für das in der Hand halten, das besitzen, das tauschen können, das aufbewahren können. Kinder sind sehr haptisch, Kinder sind sehr sensorisch sozusagen in ihrem ganzen Umgang mit Dingen.
Ob diese Begeisterung sich im Erwachsenenalter fortsetzt, steht allerdings in den Sternen.
Post von Wagner, heißt es jeden Tag in der Bild-Zeitung. Dahinter steckt Franz Josef Wagner, der auf 40 bis 50 Zeilen den Gemütszustand der Republik wiederzugeben versucht. Kritiker behaupten, die kurzen Texte geben wohl eher seinen eigenen Gemütszustand wieder, weniger den der Restbevölkerung. Immerhin, Franz Josef Wagner scheut kein heißes Eisen, weder die MeToo-Debatte noch Özil. Manchmal schreibt er auch einen Brief an den Regen. Wagner sinniert einfach über alles, was ihn bewegt. In dieser Woche ist der Kolumnist der Bild-Zeitung 75 geworden. Michael Mayer mit einer kritischen Würdigung.
Was geht? Ich hab jetzt Post von diesem Wagner gekriegt. Ich kenne da einen ziemlich guten Zahnarzt für dich.
So wehrte sich der Rapper Bushido gegen einen Text von Franz Josef Wagner, in der der Kolumnist dem Rapper bescheinigte, noch unter der Spezies der Brüllaffen zu stehen. Und überhaupt sei das damals neu herausgekommene Video einfach nur ekelhaft. Die Bild-Redaktion rappte in einem Video auf ihre Art zurück.
Böser, böser Bushido. An Brüllaffen oder lärmende Frösche zu schreiben, macht mehr Sinn, als an sie zu schreiben. In der Tierwelt geht es um Nahrung und Fortpflanzung. In ihrer Welt geht es um Provokation und Hass.
Das Ganze mag man als Kindergartenniveau abtun. Lustig ist es vor allem zu hören, dass ausgerechnet Wagner Bushido einen Hang zur Provokation vorwirft. Und doch, diese Geschichte zeigt, er ist nach wie vor nicht zu feige, sich mit vielen unterschiedlichen Gruppen anzulegen und sei es mit einem kontroversen, erfolgreichen Rapper. Auch andere Promis bekommen stets in der Post von Wagner ihr Fett weg. Über den finanziellen Niedergang des Tennisstars Boris Becker schrieb der Bild-Kolumnist, er sei eine arme Sau. Und über das Ex-Model Claudia Schiffer schrieb er zu ihrem 40. Geburtstag, dass ihr Busen heute wohl nicht mehr wie mit 23 aussehe, jetzt wo sie doch dreifache Mutter sei. Damals gab es Paparazzi-Fotos, die Wagner in der Bunten abdruckte. Zu der Zeit war er Chefredakteur des Boulevardblatts. Franz Josef Wagner, das ist ohne Zweifel das Enfant terrible unter den Journalisten, eine der schillerndsten Figuren der bundesdeutschen Medienlandschaft. Er ist so aus der Zeit gefallen, dass sich Heerscharen von Medienkritikern noch immer an ihm abarbeiten können. Keine aktuelle Sexismus-, Rassismus- oder Political Correctness-Debatte würde ihn je davon abhalten, zu schreiben, was er schreiben will. Dabei war dieser Franz Josef Wagner einmal ein vielversprechender Autor, vielleicht sogar Schriftsteller mit dem Zeug zu hören. In den 60er Jahren träumte er von einer Literatenkarriere und zog in München mit Freunden wie Wolf Wondraschek und Jörg Fauser um die Häuser, mit dabei auch der damals noch unbekannte Andreas Bader, wie sich Franz Josef Wagner in einem Interview des NDR erinnerte.
Einer meiner Kumpels und Freunde war Bader.
Andreas Bader, der später zur RAF.
Den ich beim Billardspielen und beim Ping-Pong-Spielen in einer Kneipe kennengelernt. Da war er noch kein Terrorist. Ich habe gerade angefangen als Volontär.
Aber er ist Terrorist geworden, Sie Hedonist praktisch. Und Porsche ich, gefahren, ja, lange Haare, Bildzeitung.
Meine Träume waren in einem offenen Auto, Arm raus, Zigarette im Mund und hoffentlich so ein hübsches Mädchen wie Sie.
Das mit dem Hedonistsein zog sich durch sein ganzes Leben. In Berlin kann man ihn noch heute in der legendären Paris-Bar treffen. Und jedes Jahr im September in Saint-Tropez in den Bars am Place de Lys, wie er jetzt in einem Zeitungsinterview verriet. Wagners mondänes Leben fand jedoch nicht die Entsprechung in schriftstellerischen Erfolgen. Er war zwar Ghostwriter einiger Biografien, sogar jener von Boris Becker, veröffentlichte aber nur einen Roman namens Das Ding, der von Uli Edel fürs ZDF verfilmt wurde. Später lockte ihn doch das verlässlich ausgezahlte Geld. Er wurde Chefredakteur der Bunten, der BZ in Berlin, entwickelte Zeitschriften wie die Super, Illu oder L. Die legendäre Schlagzeile »Angeber Wessi mit Bierflasche erschlagen, ganz Bernau ist glücklich, dass er tot ist« stammt aus seiner Feder. Das war kurz nach der Wiedervereinigung. Doch was bleibt von Franz Josef Wagner, der immerhin schon 17 Jahre lang die tägliche Kolumne in der Bild schreibt? Er sitzt an einem neuen Buch, verriet er der Basler Zeitung. Und wenn die Kolumne nicht mehr bei Bild erscheine, dann eben in einer anderen Zeitung. Ach ja, und wenn er irgendwann mal sterbe, dann soll auf seinem Grabstein stehen, lieber du wärst tot als ich. Franz Josef Wagner bleibt sich über alle Zeiten hinweg treu.